4. Bankgeflüster. Der Podcast der Raiffeisen Bank Wels. Herzlich willkommen, geschätzte Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts der Raiffeisen Bank Wels, wir Bankgeflüster. In der heutigen Folge wird es ganz besonders sportlich, denn mir gegenüber sitzt der Headcoach der Bundesligamannschaft Raiffeisen Flyers Wels. Herzlich willkommen, Sebastian Wasser.
Hallo.
Freut mich, dass du dir heute Zeit genommen hast in deinem doch sehr vollen Terminkalender und jetzt ein bisschen mit mir plauderst. Wir haben ja eingangs jetzt schon so viel gesprochen, weil es einfach so spannend ist. Also man liest ja ganz oft in der Zeitung vom Welser Basketball und von den Leistungen der Spieler. Leider erfährt man aber immer viel zu wenig von den handelnden Personen, die dahinter stehen. Das holen wir jetzt natürlich nach und wir würden jetzt uns einfach ein bisschen unterhalten, vor allem jetzt einmal über dich. Vielleicht kannst du uns ganz kurz ein bisschen was über dich erzählen und dich kurz vorstellen.
Sehr gerne und erstmals danke für die Einladung. Zum ersten Satz, eigentlich sind wir Trainer, und da spreche ich, glaube ich, für viele Kollegen, gar nicht so unfroh, wenn nicht zu viel über uns gesprochen wird. Das ist meistens ein gutes Zeichen. Kurz zu meiner Person, ich bin mittlerweile das 6. Jahr hier in Wels bei den Raiffeisen Flyers tätig. Bin gebürtiger Gmundner, das ist im Basketball immer sehr skurril, wenn ein Gmundner beim lokalen Rivalen in Wels arbeitet, aber das hat sich Gott sei Dank für mich so ergeben, bin dem Club, angefangen von Präsident Bernhard Breuer und Obmann Michael Dietrich, sehr dankbar gewesen, damals für diese einmalige Gelegenheit, und wir haben jetzt mittlerweile in den letzten 6 Jahren sehr, sehr viel gemeinsam geschafft und bin mittlerweile auch seit 2,5 Jahren mit meiner Familie nach Wels gezogen und fühle mich jetzt auch mittlerweile hier wirklich mehr als heimisch und freue mich, an diesem sehr spannenden Projekt eigentlich so aktiv mitgestalten zu dürfen.
Also du hast es jetzt schon angesprochen, du bist verheiratet, nehme ich an. Du hast wie viele Kinder?
3 Mädchen.
3 Mädchen, oh fein. spielen die auch Basketball?
Nee, die Ältere, die Sophia, die ist 12 Jahre, die spielt selbst bei uns, also bei den Damenbaskets, und unsere Zwillinge Valentina und Susanna sind mittlerweile 2,5 Jahre, die laufen schon sehr aktiv einen Ball hinterher, aber das wird sicherlich nur eine Frage der Zeit sein, bis dass sie den Basketball selbst auch werfen.
Wahrscheinlich, wenn sie es vorgelebt kriegen, gell? Hast du selbst auch Basketball gespielt?
Ja, eigentlich war ich ein bisschen ein Spätzünder, aber wie gesagt, in Gmunden kommt man um den Basketballsport eigentlich nicht rum, komme aus einer Schwimmsportfamilie, habe sehr, sehr viel Zeit und Training in den Schwimmsport investiert und bin aber dann durch eine persönliche Fügung durch den Nachbarn sozusagen, der sehr renommierter Basketballspieler und Trainer war und seine Kinder immer mehr und mehr zum Basketball bekommen, und habe dann mit 13, 14 Jahren auch selbst aktiv begonnen zu spielen und habe dann eigentlich so diesen klassischen Weg durchschritten, bin dann durch 2, 3 Nachwuchsmannschaften durch, und im Alter von 17, 18 war es dann so weit, dass ich in den erweiterten Bundesligakader, in den Trainingskader gekommen bin in Gmunden und dann da auch immer mehr und mehr Erfahrungen sammeln durfte. Und habe dann bis zu meiner Matura und zu einem Kreuzbandriss im Knie dann eigentlich da an diesen Trainings teilgenommen, war Teil des Teams in Gmunden. Habe aber dann aufgrund der Verletzung und aufgrund eben Bundesheerstudium etc. dann mit dem aktiven Leistungssport im Basketball aufgehört und bin dann eigentlich durch Zufall über ein paar Jahre später wieder zurückgekommen und habe angefangen, Kinder zu trainieren in einem Club ein bisschen außerhalb von Gmunden in Forchdorf, und bin dort eigentlich immer mehr und mehr in das Trainerdasein hineingewachsen und habe mir dann auch selbst nach einiger Zeit mal gesagt, das wäre eigentlich auch sehr schön, das irgendwann mal hauptberuflich zu machen. Ist in Österreich jetzt nicht ganz so einfach wie in anderen ballsportdominierten Ländern, aber es hat Gott sei Dank dann trotzdem zu einem von den mittlerweile 12, sage ich mal, Head-Coaching-Positionen, die es in Österreich gibt, gereicht. Und dass das dann noch dazu bei so einem renommierten Club wie hier in Wels gekommen ist, freut mich natürlich im Nachhinein sehr. Und ich weiß, wie gesagt, noch einmal diese Chance auch sehr zu schätzen und versuche, die auch jeden Tag dementsprechend mit viel Einsatz und Intensität zurückzuzahlen.
Was begeistert denn dich so am Basketballsport?
Es ist ein sehr schnelllebiger Sport und er hat vor allem eine Komponente, die ihn jetzt vielleicht vom Fußball und vom noch, sage ich mal, einem gar keinen Kontaktsport wie dem Volleyball total unterscheidet, für mich persönlich ist, dass man prinzipiell alle Elemente des Spiels beherrschen muss, und wirklich als Team fungieren muss. Also alle fünf Spieler am Spielfeld müssen gemeinsam angreifen und gemeinsam verteidigen. Mhm. Das ist jetzt nicht so wie beim Volleyball, dass es hier einen Aufspieler gibt, einen Angreifer und einen, der mehr für die Annahme zuständig ist. Das hat mich eigentlich immer fasziniert, diese multiplen Bewegungsabläufe, die man kombinieren muss und diese Schnelligkeit, speziell wenn es vom Wechsel Angriff in Verteidigung und umgekehrt geht. Mhm. Diese Dinge und natürlich mit diesem Bubentraum gepaart mit diesem Gefühl, dass wenn der Ball durchs Netz fliegt, diese positive Energie hat mich eigentlich immer mehr an das Spiel gebunden und gefesselt und mich eigentlich auch nie wirklich losgelassen.
Bis 2017 hieß ja der Basketballverein WBC Wels, bis du dann gemeinsam mit Michael Dietrich den Verein übernommen hast. Wie kam es jetzt zu diesem Wunsch oder welche gemeinsamen Visionen habt ihr?
Zu kurz zur Entstehungsgeschichte, das war eigentlich sehr, ein lustiger Zufall, weil Michael und ich haben uns immer wieder getroffen und kennengelernt durch diverse Nachwuchsveranstaltungen, weil er ja Nachwuchstrainer beim WBC Wels war und ich auch Nachwuchsreferent des Oberösterreichischen Basketballverbandes. Und so haben wir immer wieder Schnittstellen gehabt und haben uns immer wieder ausgetauscht. Und ich glaube, dass er sehr interessiert und angetan von meiner Idee von Basketballsport war und vor allem mit der Verbindung Jugend, Leistungssport und das nächste Level, sprich Profisport, Bundesliga in Österreich, und haben da eigentlich immer viele Gedanken ausgetauscht, viele Szenarien im Kopf durchgespielt, ohne eine klare Idee. Und witzigerweise ist dann ein halbes Jahr später mein Telefon geläutet und hat er mich angerufen und gesagt, so, jetzt ist es soweit, jetzt werden wir die Chance wahrscheinlich bekommen. Und habe das Ganze eigentlich in den ersten Wochen und Monaten noch gar nicht so ernst genommen. Und es wurde dann aber sehr konkret, als ich zu einem Termin eingeladen wurde, wo der damalige WBC-Präsident, aber auch jetzige Präsident der Flyers, Dr. Bernhard Bleuer mit Michael Dietrich und einem weiteren Vorstandsmitglied anwesend war und wirklich gesagt hat, sie würden mir diese Chance geben, sie würden aber den Verein gänzlich umbauen wollen und ob ich da bereit wäre, die sportliche Führung zu übernehmen. Und habe eigentlich dann nach kurzem Überlegen relativ schnell zugesagt, weil ich gewusst habe, das ist eine Möglichkeit in einer Basketballstadt wie Wels, die es wahrscheinlich kein zweites Mal geben wird.
Das heißt quasi sozusagen ein Dreamteam.
Ja, frisurtechnisch auf jeden Fall, weil wir beide keine Haare mehr haben. Das wurde auch immer gesagt, in Wels muss man…
Ist man schneller beim Duschen.
Das sowieso, aber uns wurde auch immer nachgesagt, in Wels kommt man eigentlich nur zu einem Job im Basketball, wenn man keine Haare trägt. Nein, so ganz ist es nicht, aber wir ergänzen uns sehr, sehr gut und verfolgen eine gemeinsame Vision und ich glaube, man sieht jetzt… in den 6 Jahren schon einen klaren Weg und eine Struktur, die wir aufgebaut haben. Das war natürlich schon ein wenig durch die Covid-Situation wie in allen Branchen etwas verzögert. Wir hatten da schon 2 Jahre, speziell die zweite Saison, wo eigentlich, sage ich, Covid jetzt nicht mehr im Lockdown war, aber natürlich täglich präsent, war es für uns sehr schwierig, weil wir sehr viele positive Fälle innerhalb der Mannschaft hatten, ein Trainingsbetrieb, ein Spielbetrieb eigentlich fast nicht möglich war. Und das hat uns halt schon sehr gehemmt in unserer täglichen sportlichen Arbeit. Und zusätzlich hat Corona natürlich wie in allen anderen Branchen ein unfassbares Aussteigen von Partnern mitgebracht. Ich beschreibe das immer so und bin auf der anderen Seite dann aber so dankbar, dass wir sehr viele treue Partner wie eben unseren Hauptsponsor, die Raiffeisenbank Wels oder die Stadt Wels, hinter uns haben. Aber natürlich war Covid wie bei vielen Clubs in vielen Sportarten auch ein tolles und eine tolle Möglichkeit für viele Unternehmen zu sagen, so, jetzt steigen wir aus, weil es geht nicht mehr. Und das waren schon 2 Jahre, die total anders waren, intensiv waren und den sportlichen Prozess ein wenig verlangsamt haben. Mhm. Aber wie gesagt, jetzt 2 Jahre danach, muss ich sagen, sind wir eigentlich genau da, wo wir ganz am Anfang gesagt haben, wollen wir nach 5 Jahren sein. Wir sind jetzt nach 6,5. Und das freut mich persönlich sehr, dass wir es eben geschafft haben, gewisse Bullet Points wirklich auch in die Tat umzusetzen.
Waren das die einzigen anfänglichen Hürden oder gab es andere Dinge auch noch, die euch ein bisschen gehemmt haben oder mit denen ihr nicht gerechnet habt?
Natürlich nicht gerechnet, weil die Blauäugigkeit natürlich schon sehr groß war, weil man tritt solche Ämter ja immer mit sehr viel Enthusiasmus und Motivation an und glaubt ja natürlich nur ans Gute und kommt aber dann relativ schnell drauf, dass vor allem, wenn das erste Gewitter aufzieht, dass das Leben kein Märchen ist. Und natürlich darf man eins nicht vergessen, Wels hat eine unfassbare Basketballtradition, hat mit Raul Korner vor allem als Headcoach mit dem Meistertitel 2009 in der jüngeren Vergangenheit im wahrsten Sinne des Wortes abgeliefert. Und natürlich hat jeder Zuschauer, jeder Sponsor erwartet, da kommt jetzt frischer Wind, super, es werden sich sofort Erfolge einstellen, die zählbar sind. Und das haben wir ein wenig unterschätzt, dass dieser Druck natürlich schon kommen wird und dass diese Vergleiche vor allem kommen werden. Und dass wir aber einen Club neu aufgestellt haben, übernommen haben, der ja de facto bei Null war, das, wie gesagt, wurde vielleicht von uns ein bisschen unterschätzt und von vielen Menschen in der Öffentlichkeit überschätzt, dass es eben nicht so schnell geht.
Jetzt machen wir einen Sprung in die Gegenwart. Die letzte Saison war ja für euren Verein sehr erfolgreich. Die Flyers haben sich bis ins Halbfinale gespielt und sind dann aber doch knapp gegen Gmunden ausgeschieden. Wie bitter war jetzt das Ergebnis oder überwiegt trotz alledem die Freude, dass ihr überhaupt so weit gekommen seid?
Es ist ein Mix, weil auch die Betrachtung eine kleine Differenzierung benötigt. Wir spielen in einer Liga, die es natürlich, schwierig macht, Erfolg zu planen. Wir haben Teams, die mit einem unfassbar hohen Budget an den Start gehen. Wir haben aber auch Teams, die mit sehr geringen Budgets an den Start gehen. Mhm. Wir sind, ich sage das auch immer so, ein klassischer Mittelständler. Wir sind von Position 4 bis Position 8 wahrscheinlich, wenn man das jetzt da rein von der Finanzkraft her sieht, sehr gut angesiedelt. Wir haben es aber Gott sei Dank geschafft, in den letzten Jahren durch unsere starke Einbindung der Nachwuchsspieler, die zu echten Bundesligaspielern zu machen, haben wir uns ein Fundament geschaffen, das es uns natürlich auch möglich macht, trotzdem den ein oder anderen Großen zu ärgern. Aus dieser Sicht war der letztjährige Erfolg enorm, weil wir einfach gewusst haben, wir haben wirklich sehr, sehr gut abgeliefert und sind dann wirklich nur mit Ach und Krach, wie es so schön heißt, im Halbfinale an dem späteren Meister- und Überteam aus Gmunden gescheitert. Aber natürlich im Moment der Niederlage war es für uns schon sehr schwer zu verkraften, weil wir gewusst haben, wie knapp wir dran waren. Und vor allem aufgrund der Ausgangslage, dass Gmunden vor allem im letzten Jahr mit einem unfassbaren Budget und einer ganz, ganz starken Mannschaft am Start war, war es doppelt bitter, diese Chance nicht zu ergreifen. Aber spätestens 48 Stunden später überwog natürlich die Zufriedenheit für die doch sehr gute Performance.
Neben diesem sportlichen Erfolg ist aber auch festzustellen, dass die Heimspiele immer extrem gut besucht sind. Sehr viele Zuschauerinnen und Zuschauer, weil andere Vereine klagen ja über zu wenig Publikum. Was ist jetzt da deine Erklärung dafür? Warum hat denn Basketball so eine große Bedeutung in Wales?
Das liegt zum einen in der Historie. Das ist natürlich schon so, dass Basketball schon in den 70er Jahren, 80er Jahren hier eine sehr, sehr große Tradition mit sich gebracht hat. Das waren tolle Spiele damals schon in der Jubiläumshalle. Es gab dann vor dem WBC Wales diese große Vereinigung von Union und ABC Wales. Das heißt, es hat immer mehrere Lager auch gegeben, die natürlich den Sport ein bisschen pulsieren ließ. Die tolle Arbeit der Vereine, egal welche das vorher waren oder jetzt durch die FCN Baskets im Nachwuchsbereich, sprich was auch die Quantität der Kinder betrifft, die Zusammenarbeit mit den Schulen, macht natürlich Wales zu einer wirklichen Basketballstadt. Und wenn man natürlich auch sieht, was für Mitgliederzahlen die Nachwuchsabteilung der FCN Baskets oder auch der DBB Damen Baskets hat, das ist im Vergleich und im Verhältnis zur Größe der Stadt und des Umlandes schon enorm für eine Sportart wie Basketball. Und da kann man Ihnen auch nur gratulieren. Somit hat Basketball immer, ich sage sozusagen, immer ein bisschen am Puls der Zeit. Und das Publikum, sprich die Bevölkerung, nimmt halt seit 30 Jahren Basketball wirklich als die Sportart Nummer 1 auch ein wenig wahr. Und natürlich gab es Höhenflüge und gab es Tiefen. Und ich glaube aber, so wie es Städte gibt, die sich mit einer anderen Sportart identifizieren, wenn ich jetzt Klagenfurt mit dem Eishockey, mit dem KAC hernehme, das ist einfach etwas, ich glaube, das wächst und entsteht und kann man dann sehr, sehr schwer erklären. Und mittlerweile... Genau, mittlerweile ist es halt einfach so, durch diese kontinuierliche Arbeit, sowohl im Profibereich, aber als auch eben im Nachwuchsbereich und diese guten Synergien, die da jetzt geschaffen wurden durch Michael Dietrich auf Seite der Flyers und Martin Hinternhaus auf Seite der FCN Baskets, ist es natürlich schon gelungen, auch ein neues Publikum in die Halle zu bringen. Wir haben sehr, sehr viele Familien, sehr, sehr viele Kinder und Jugendliche in der Halle, die selbst den Sport aktiv betreiben und natürlich ihre Idole alle zwei Wochen oder jede Woche live in der Halle sehen können. Und das sind teilweise Spieler aus Amerika, aus Übersee, mhm. aus verschiedensten europäischen Ländern. Und das macht, glaube ich, auch ein bisschen den Reiz aus, der Sportart. Und es ist halt unfassbar schnell und auch das Rahmenprogramm und das Rundherum macht das halt schon noch zu einem interessanten Event für Jung und Alt. Und ich glaube, das macht doch den Grund aus, warum sich Basketball in Wales so gefestigt hat.
Mhm. Du hast es jetzt gerade schon angesprochen. Ein Meilenstein ist euch gelungen. Michael Dietrich und dir, eben die Zusammenarbeit mit FCN Basket. Warum ist es denn da so wichtig, dass man so gut zusammenarbeitet? Jetzt Stichwort Jugend.
Also erstens einmal danke für die Lorbeeren. Ich sage es aber ganz ehrlich, das ist etwas, wo der Michael Dietrich von unserer Seite wirklich als Vorreiter gemeinsam eben mit dem Vereinsverantwortlichen der FCN Baskets da voranschritt. Natürlich habe ich meinen Teil dann in gewissen Gesprächen dazu beigetragen, aber warum ist es so wichtig? Auf der einen Seite ist Wales viel zu klein für zwei Clubs. Das funktioniert einfach nicht. Das hat man in der Vergangenheit eben, wie gesagt, vor dem WBC Wales schon gesehen. Das geht sich einfach nicht aus. Für das gibt es einfach zu wenige Kinder, zu wenige Jugendliche und auch zu wenige Fans, um das wirklich mit zwei Lagern zu bestreiten. Und das Zweite ist, die Synergien sind deswegen so wichtig, weil es muss ja ein Übergang aus vom Kinder- zum Jugendbasketball und dann vom Jugendbasketball auch zum Erwachsenenbasketball geben. Und man darf ja eins nicht vergessen, es gibt ja nicht nur Profisport, den jetzt wir betreiben, wo es Spiele gibt, wo Publikum ist, sondern es gibt ja auch den Breitensport. Und der ist ja für uns als Sportart oder als Land sehr, sehr wichtig, dass die Menschen aktiv bleiben. Und diese Synergien kann ich natürlich auch nur nutzen, wenn alle Player sozusagen ihren Part erledigen, und das funktioniert bei uns halt sehr, sehr gut. Wir haben mit dem FCN einen super Partner, was die Nachwuchsarbeit, was die Breitensportarbeit betrifft. Da wird jeder abgeholt, der gerne Basketball spielen möchte. Mhm. Und wir sind halt dann immer so ein bisschen Brot und Spiele. Wir sind auf der einen Seite für das Publikum da, um unsere Spiele besuchen zu können, um einen tollen Abend, Nachmittag zu haben, um spannenden Sport zu sehen. Und für diejenigen, die halt dann wirklich das Zeug haben, sage ich mal, zum Profispieler, zum Bundesligaspieler, gibt es eben jetzt auch die Möglichkeit, dass man von einer Nachwuchsmannschaft in eine Bundesliga, in eine Leistungssportmannschaft wechselt. Und ich glaube, das macht es für die Stadt einfach auch so wichtig, dass es dieses Projekt der beiden Vereine gibt.
Mhm. Das ist jetzt ein guter Übergang zu meiner nächsten Frage. Wenn man sich jetzt den Kader der Basketballer so ansieht und sich informiert, dann weiß man, dass ihr einen starken Fokus auf Eigenbauspieler habt. Das ist natürlich dann naheliegend, dass man sie von klein auf quasi sich aufbaut. Oder täuscht da jetzt meine Laienanalyse?
Nein, überhaupt nicht. Aber das war, wie gesagt, auch der Grund, warum die Flyers überhaupt entstanden sind. Man wollte sich klar abgrenzen zu dem, was es davor gab. Und das ist auch verständlich. Ich sage auch immer, ich weiß nicht, wie die Flyers agiert hätten. Hätten wir ein höheres Budget und würden vielleicht auch mehr auf Legionäre setzen und auf teure Profispieler. Aber man muss schon auch so weit sein. Man muss irgendwie so seinen eigenen Horizont auch kennen. Und wir haben gewusst, wenn wir Basketball in der Stadt wieder verankern wollen, eben mit diesem Zuschauerinteresse, mit diesem Sponsoreninteresse, dann wird das nur mit Personen gelingen, mit denen man sich auch identifizieren kann, mit Vorbildern für die Jugend. Mhm. Und das war uns bei der Auswahl der Spieler auch ganz wichtig. Und dann kommt natürlich auch der Schulterschluss, dass man eigene Spieler entwickeln muss. Und man sieht jetzt dieses Beispiel von vorhin, warum kommen die Eltern mit den Kindern, die im Nachwuchs selbst spielen, in die Halle? Weil sie natürlich wiederum ihr Pendant, das 4-5 Jahre älter ist, auch sehen und erkennen. Mhm. Der hat es halt geschafft von der U19-Mannschaft in die Bundesliga und jetzt spielt der da. Und den schaut man natürlich dann noch ein bisschen lieber zu, wie einem Spieler, den man vielleicht jetzt aus Amerika einfliegen ließ. Wir brauchen beides, wir wissen das. Natürlich, wir müssen auch sportlich erfolgreich sein. Und somit geht es jetzt nicht nur mit der rosaroten Brille, aber diese Entwicklung von eigenen Spielern und die zu richtigen Bundesligaspielern zu machen, denen vielleicht auch die Möglichkeit zu geben, das Berufsbild Basketballprofi auszuüben, ist eigentlich die Motivation, die uns täglich treibt. Und es freut mich, dass wir sowohl mit Elvir Jakupovic, Gavrilo Tepic oder jetzt Dejan Kovacevic Spieler haben, die aus dem eigenen Nachwuchs den Sprung wirklich zu Stammspielern in der ersten Liga geschafft haben.
Du hast das gerade schon angesprochen. Natürlich braucht es auch Spieler aus dem Ausland. Jetzt würde es mich da interessieren, wie kann man sich denn jetzt so einen Spielertransfer vorstellen? Fliegst du da persönlich in die USA oder rekrutierst du? Gibt es hier Scouts?
Ja, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Also das ist wirklich von bis. Es gibt natürlich die gängigste Variante und Methode ist die, es gibt sehr, sehr viele Spieleragenten. Das sind meist Europäer, die zig Spieler in ihrer Agentur unter Vertrag haben. Und das kann man sich dann wirklich so vorstellen. Man bekommt dann Listen mit Portfolios von Spielern geschickt und versucht dementsprechend anhand seiner eigenen Kriterien, die man hat für eine gewisse Spielerposition, dann eine Art Shortlist zu erstellen von Spielern, die interessant sind. Und dann kommt meistens der interessanteste Punkt ins Spiel. Das ist die Gehaltsvorstellung des Spielers und des Agenten. Und wenn sich dieser Pool dann immer mehr und mehr leert, bleiben einige Kandidaten über und mit denen nimmt man dann persönlich Kontakt auf. Meistens jetzt durch die technischen Möglichkeiten über Zoom, FaceTime und andere Möglichkeiten, dass man ein bisschen etwas Persönliches von dem Spieler mitbekommt und man bekommt natürlich Tonnen von Videomaterialien, von Spielen, die der Spieler gespielt hat. Das ist so die gängigste Variante, mit der wir auch, sage ich mal, zu 80% arbeiten. Dann hat man natürlich die Möglichkeit des persönlichen Scoutings, sprich wir verfolgen über die Saison natürlich sehr viele andere Ligen, andere Mannschaften und wenn da ein Spieler schon auffällt, geht man natürlich auch aktiv teilweise an den Spieler, an seinen Agenten heran und versucht den Spieler dann davon zu überzeugen, dass die nächste Station am besten Wales wäre. Und die dritte Möglichkeit, die sich witzigerweise durch Covid natürlich ein wenig jetzt verändert hat und auch erst seit dieser Saison wieder so richtig am Laufen ist, ist im Sommer gibt es in Las Vegas in Amerika die sogenannte Summer League für diverse Spielklassen, also von höchstes Profi-Level NBA bis hin zu Ligen wie der österreichischen, wo Spieler einfach wirklich vorspielen. Und die kann man dann eine Woche lang live betrachten. Ich habe das immer mit meinem Assistant-Coach ganz nett als Viehhalle bezeichnet, wenn dann alle Spieler mit irgendwelchen Nummern am Trikot herumlaufen und du gehst mit Listen und Katalogen von einer Halle zur anderen, weil da spielt jetzt wieder ein interessanter Spieler. Ja. Aber das kann man sich dann schon so vorstellen. Also die spielen dann da einige Tage vor und dann versucht man halt persönlich mit dem Spieler in Kontakt zu kommen. Das ist natürlich die beste Möglichkeit, weil man lernt auch durch die Live-Analyse sehr viel über das Verhalten des Spielers kennen. Aber natürlich war das jetzt 2 Jahre lang durch Corona ja überhaupt nicht möglich. Das wurde jetzt im letzten Sommer 2022 das erste Mal wieder durchgeführt. Und heuer 2023, ich meine, so richtig, mein Assistant-Coach war vor Ort, hat dort dementsprechend auch seine Analysen und sein Scouting gemacht. Ob sich das jetzt wieder mehr etabliert, diese Form der Spielerrekrutierung, oder ob es wieder mehr in diese Richtung online geht, wird man sehen. Es ist alles Hybrid. Sehr spannend. Genau,
und sicherlich die Mischung. Jetzt würde es mich aber trotzdem noch interessieren, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Amerikaner habe, wie locke ich denn den dann nach Wales? Weil ich nehme ja mal an, dass man nicht mit so absoluten hohen Gagen auftrumpfen kann.
Das stimmt, das ist natürlich immer etwas und da muss man natürlich der Stadt, unserem Hauptsponsor der Raiffeisenbank, aber auch allen Beteiligten, die da, sage ich mal, ehrenamtlich dahinterstehen, schon ein sehr, sehr großes Lob bei uns aussprechen. Wir haben ein sehr, sehr gutes Netzwerk und ich sage, bei uns stimmen die Rahmenbedingungen für einen jungen Profisportler sehr, sehr gut überein. Wir sind im Bereich der Mobilität durch unseren Mobilitätspartner sehr gut aufgestellt. Wir haben sehr viele
Zusatzzuckerl.
Ja, aber die sind sehr, sehr wichtig, weil man darf sich eins nicht vorstellen.
Weil das brauche ich dann nicht mehr extra ausgeben.
Genau, das vom Kostenthema, aber auch vom Bequemlichkeitsfaktor. Man darf sich das nicht vorstellen, wenn man von einem Amerikaner spricht, der vielleicht frisch vom College kommt oder bereits eine Auslandsstation in Europa hinter sich hat, die sind ja nicht, speziell am College, nicht gewohnt, sich selbst zu versorgen. Die sind das gewohnt, dass es dort eine Mensa gibt, dass ihnen jeder Handgriff abgenommen wird. Und natürlich, je mehr dieser Leistungen du anbieten kannst, wie sei es, wir haben sehr viele Restaurantpartner, wo die Spieler hingehen können, essen. Wir haben eine unfassbar tolle Trainingshalle, die wirklich europaweit gesehen jedes Stückchen spielen kann, und das lockt natürlich dann den Spieler vielleicht doch eher nach Wales wie zu einem gleichwertigen Angebot woanders hin. Aber natürlich das Wichtigste ist die Finanzkraft. Je mehr du bezahlen kannst, desto bessere Spieler bekommst du. Aber das Wichtige ist ja, dass man aus diesem Pool von tausenden Spielern den oder die richtigen findet. Und das ist immer wieder ist einer dabei, der dann nicht funktioniert, von dem man sich dann wieder trennen muss. Aber das ist ja die Hauptaufgabe von uns Trainern, da so oft wie möglich richtig zu liegen. Weil ein Spieler macht keine Mannschaft, aber ein Spieler kann eine Mannschaft kaputt machen. Somit ist natürlich auch der Charakter sehr wichtig, und neben den Spielfähigkeiten, die er mitbringt. Und diese Auswahl vom Personal ist wahrscheinlich, sage ich einmal, das Spannendste, aber auch das Schwierigste am Trainerjob. Und speziell eben in den Ligen, in denen wir uns bewegen und in der Finanzkraft, in der wir uns bewegen, sind natürlich die Fehlerquoten umso höher. Mhm. Und ich finde, das ist eigentlich das beste Ergebnis, was man uns oder das beste Zeugnis, was man uns ausstellen kann in den letzten Jahren, dass wir auf diesem Sektor für das, was wir zur Verfügung haben, einen sehr guten Job machen. Und da ist vor allem mein Assisting Coach, der Stefan Frost, ein absoluter Experte, der sich da über Stunden und Wochen mit potenziellen Kandidaten beschäftigt und diese bis ins kleinste Detail analysiert. Und das macht natürlich dann am Ende des Tages auch den Erfolg aus.
Mhm. Das stelle ich mir spannend vor. Ja. Jetzt sind die dann da, die Auslandsspieler, ja, und kommen die vielleicht wirklich gerade vom College? Wie werden denn die dann da weiter betreut vom Team? Wie kann ich mir das vorstellen? Finden sie sich dann da zurecht?
Der eine besser, der andere etwas schlechter. Das ist eben genau unsere Aufgabe, aber das ist vor allem auch die Aufgabe der Teamkameraden, die vielleicht schon ein bisschen länger hier sind, sei es ein- oder ausländisch, diese Spieler auch wirklich dann gut aufzunehmen und zu integrieren. Und am Ende des Tages ist es aber dann meine Aufgabe und die meines Trainerteams, diese Spieler bestens in die Mannschaft zu integrieren. Das, wie gesagt, das gelingt bei dem einen Spieler anders als beim anderen. Weil es ist, genau, ja. Es hat sehr, sehr viel mit der Person des Spielers zu tun. Ist er eher extrovertiert, ist er eher introvertiert? Es ist noch kein Spieler eigentlich gleich gewesen in den letzten Jahren, was das Handling betrifft. Natürlich müssen wir als Club gewisse Rahmenbedingungen schaffen, sei es eben die Wohnung, das Auto und andere Möglichkeiten. Und dann gilt es halt wirklich relativ schnell ein Team zu formen und den zu integrieren, vielleicht ihm die eine oder andere Sache zu zeigen, ihm bewusst zu machen, wie Dinge in anderen Kulturkreisen dann funktionieren. Mhm. Wie gesagt, der eine oder andere macht das ein bisschen leichter und für den anderen ist es am Anfang ein bisschen schwieriger, aber es ist immer trotzdem spannend. Man merkt dann meistens so rund um Ende November, Anfang Dezember, Weihnachten herum, dass sich das Team eigentlich gefunden hat, jetzt nicht nur schön, am Spielfeld, ja, sondern auch eben menschlich, charakterlich, und dann wird es eigentlich erst richtig lustig, weil dann hören die Fragen auf, wo kriege ich das, wo finde ich das, wie geht das und wie funktioniert das, und das ist eigentlich dann das Schöne, weil dann entsteht eine gewisse Dynamik und das macht ja den Mannschaftssport dann aus.
Wie unterscheidet sich jetzt der Basketball in Österreich zu anderen europäischen Ländern oder zum Beispiel der USA?
Das ist jetzt ein guter Punkt, weil da muss man wirklich unterscheiden. Also der Basketball von hier zur USA ist, oder allgemein europäisch zum USA-Basketball, zum US-amerikanischen Basketball, ist grundverschieden mittlerweile geworden. In Amerika wird sehr viel Wert gelegt auf die athletische Voraussetzung, die athletische Komponente der Spieler. Er ist sehr dynamisch. Der europäische Basketball ist sehr viel von Taktik geprägt und von diversen Spielabläufen und davon, ob diverse Elemente richtig oder verbessert ausgespielt werden. Ansonsten ist Österreich ein Land, wie in vielen anderen Sportarten, die wahrscheinlich hinter den finanziellen Möglichkeiten des Landes doch etwas hinterherhinken. Wir sind sehr gut in Ski Alpin, wir sind sehr gut in Ski Nordisch, wir sind, wenn es einen Tennisspieler gibt, sehr gut im Tennis. Aber das war es dann auch schon. Also diese kulturelle, gesellschaftliche Haltung zum Mannschaftssport, abgesehen vom Fußball, fehlt natürlich ein wenig. Das macht natürlich auch die oder die Leistungen der Basketballliga oder auch des Nationalteams, was auch immer, des Basketballsports sehr schwer international dann auch antreten zu lassen. Also wenn man das jetzt wirklich mit Ländern vergleicht, mit denen uns wir so ja wohl vergleichen sollten, sei es die Tschechische Republik, hinken wir da schon ein bisschen hinterher. Wir hatten sehr, sehr viele Höhen, speziell in dieser Zeit rund um 2005 bis 2010. Da waren die Ergebnisse der Clubs auch international vergleichbar. In den letzten Jahren tun wir uns schon sehr, sehr schwer, international Anschluss zu halten. Aber, das muss man schon auch aussprechen, die Möglichkeiten, die bei uns bestehen, trotzdem diesen Profisport ausüben zu können, bestehen und die sind auf einem sehr ordentlichen Niveau. Also das ist ja wiederum die Stärke von Österreich, dass wir ein sehr gutes Sozialsystem haben, dass wir sehr, sehr gute Rahmenbedingungen schaffen können. Aber sportlich fehlt alles mit der Kombination Schule und Sport, mit der Ausbildung unserer Kinder. Mhm. Und wenn wir unseren Kindern nicht vermitteln, dass Sport etwas Positives ist, dass das positive Elemente freisetzen kann und nicht nur eben, weil ich Leistungssportler werden will oder Profisportler, sondern weil es mir für meinen nächsten Job, für mein Leben sehr, sehr viel bringen kann, Sport zu betreiben, dann wird es für uns, egal welche Sportart es ist, ganz, ganz schwierig werden.
Mhm. Jetzt möchte ich gar nicht so tief ins Basketball eindringen, aber es gibt ja verschiedene Positionen im Team, die jetzt dann natürlich auch von den Spielern besetzt werden. Beispiel Point Guard und so weiter. Kannst du uns das vielleicht erklären oder welche Charaktere braucht es denn für welche Position?
Ja, das ist sehr, sehr spannend, weil auch das hat sich natürlich in den letzten Jahren ein wenig verändert. Also die fünf Grundpositionen von Point Guard bis Center gibt es natürlich noch immer, wird es auch immer geben. Aber natürlich brauchst du mehrere Komponenten, um erfolgreich zu sein. Gibt aber, um kurz da auszuholen und ich versuche wirklich nicht zu spezifisch zu werden, gibt natürlich mittlerweile auch Ansätze, eine Mannschaft fast gleich groß zu haben. Also wirklich mit fünf sehr mobilen, athletischen, fast gleich großen Spielern zu bestreiten. Mhm. Ist nicht die Regel. Ist ein sogenanntes Prinzip, das man jetzt Small Ball nennt, aber hat sich in Europa vor allem in den letzten Jahren auch immer mehr und mehr durchgesetzt. Aber grundsätzlich gilt es durch den Point Guard, weil der angesprochen wurde, das ist der sogenannte Spielorganisator. Ja. Dann gibt es einen Shooting Guard und einen Small Forward, die sollen prinzipiell für das Scoring, sprich für das Werfen der Körbe von außen zuständig sein, die mit sehr viel Agilität, mit vielen Dribblings auch den Korb attackieren können. Dann gibt es den Power Forward, das ist sehr spannend, das ist wahrscheinlich die Position, die sich in den letzten 15 Jahren massivst verändert hat, weil früher war das so, dass man Basketball nur kennt mit zwei baumlangen Spielern, die versucht haben, in Korbnähe dann abzuschließen. Mittlerweile ist der Power Forward noch sehr groß, aber mittlerweile auch ein Spieler, der mehr von außen attackiert, der sehr viel über seinen Wurf sich in Szene setzt. Und dann, und den wird es auch immer geben, gibt es eben noch den Center, den Bigman, der halt mit seinen 120 Kilo und 2,10 Meter da am besten unterm Korb für Punkte, aber auch vor allem für Verteidigung sorgen soll. Und wie gesagt, das macht es ja auch in der Zusammenstellung der Mannschaft sehr, sehr spannend, immer diese Charaktere, aber auch diese Positionen dementsprechend gut zu finden und die auch dann mit den diversen Synergien mit den anderen Spielern zu schaffen, damit das dann auch reibungslos am Spielfeld abläuft.
Mhm. Am besten man kommt vorbei und schaut sich das live an.
Ich glaube auch, dass das wahrscheinlich die beste Möglichkeit ist. Ja.
In Wels gibt es jetzt zwei Vereine, also die Tischtennisspieler, der Verein SPG Felbermayr Wels, die in der Champions League auch spielen und eben eurem Verein in der höchsten Spielklasse, also Bundesliga in dem Fall. Was steckt da dahinter? Ich meine jetzt aber auch administrativ, also Vorgaben, die es da zu erfüllen gibt, wenn man so in so einer hohen Liga spielt?
Ja, sehr viele und ich glaube, das unterschätzt auch die breite Öffentlichkeit immer ein wenig. Ich glaube auch, dass viele Vereine, egal in welcher Sportart, meistens an diesen Rahmenbedingungen scheitern und an diesen Hürden, also an der sportlichen Qualifikation, was aber auch jetzt nichts Schlechtes ist. Weil die Bundesliga ist schon auch ein elitärer Kreis, wo ich diverse Dinge einfach auch erfüllen muss. Wir haben natürlich uns genauso wie jedes andere Unternehmen, wir sind prinzipiell für unsere Profiabteilung eine GmbH, an die steuerlichen und versicherungstechnischen Richtlinien eines jeden anderen Unternehmens zu halten. Mhm. Und ich glaube, alleine das, wenn das jetzt schon jemand hört, ist für viele unvorstellbar. Das heißt, wir müssen genauso buchhalterisch unsere Spieler ordnungsgemäß anmelden, jede Ein- und Ausgabe, Einnahme, jede Ausgabe verbuchen, etc. etc. Und somit sind alleine schon diese unternehmerischen Hürden für viele Clubs vielleicht zu viel. Somit bedarf es auch natürlich einen sehr hohen Personalaufwand, sei es ehrenamtlich, aber auch angestellt, die diesen Apparat bedienen. Und dann kommen natürlich diese sportlichen Rahmenbedingungen, die man schaffen muss. Und da geht es alleine schon von der Spielgröße oder der Hallengröße der Arena bis zu diversen Dingen, die man für ein Heimspiel braucht. Sei es Ticketing, sei es eine VIP-Area, mhm. sei es ein Entertainment am Spielfeld, aber auch in der Halle, mhm. sei es Buffetbetrieb, Imbiss. Und ich glaube,
da hängt ja so viel dran. Ja.
Genau, also ich glaube, das ist schon etwas, wenn man das Ganze in dem großen Kontext sieht und weil wir vorher über die amerikanischen und ausländischen Spieler gesprochen haben, alleine die zur Verfügungstellung von Wohnung, von Auto, ja. also das sind alles Dinge, die man mit einem normalen Unternehmen gleichsetzen kann. Also wir haben mhm. auch unseren kleinen Fuhrpark mit unseren Firmenautos und genauso wie ein anderes Unternehmen ja. müssen wir uns auch an diese Richtlinien halten. Und das unterscheidet dann halt wirklich Spitzensport im Leistungsbereich, im Profibereich von Amateursport. Und ich glaube, diese Hürde, da braucht es schon sehr viel Mut, aber auch sehr viele starke Partner, die wir Gott sei Dank haben, um diesen Schritt zu gehen.
Spitzensport, Profisport, ich nehme jetzt mal an, eure Profisportler machen den Sport alle hauptberuflich, oder?
Wir sind mittlerweile so weit, dass wir in einer Kaderstärke von 13 Spielern 10 Personen haben, die prinzipiell nichts mehr anderes tun als Basketball. Mhm. Das gibt diverse Unterschiede. Wir haben eben die ausländischen Profis, wir haben aber auch die österreichischen Profispieler und dann haben wir derzeit 2 Spieler, die über die österreichische Spitzensportförderung im Heeressportzentrum untergebracht sind. Die absolvieren gerade ihren Grundwehrdienst und dieser Aha. wird ihnen aber nach einer Grundausbildung von 4 Wochen freigestellt, den eben mhm. als Profisportler bei uns abzuleisten. Und somit gelten auch sie für diese Zeit von 6 Monaten als Profispieler, werden aber über das österreichische Bundesheer und Bundesministerium für Landesverteidigung bezahlt. Mhm. Was eine sehr tolle Sache des österreichischen Bundesheeres ist. Und dann haben wir noch 3 sogenannte Halbprofispieler, die zur Tageszeit einem Brotjob sozusagen noch zusätzlich nachkommen und dann ab dem späten Nachmittag bei uns in den Trainingsbetrieb und Spielbetrieb einsteigen.
Mhm. Und die hauptberuflich sind, wie schaut da so ein Tag aus? Sind die da total eingetaktet?
Naja, total eingetaktet nicht, weil man ja beim Sport eines nicht vergessen darf, 50% der Arbeitszeit sind eigentlich Regeneration. Mhm. Und das ist etwas, das wirkt dann immer so, ja, die haben nichts zu tun, das ist so… Ja, für den Laien betrachtet.
Naja, man kann ja nicht 12 Stunden oder 8 Stunden durchgehend Sport machen. Genau. Da brauche ich nicht mehr spielen dann, weil dann genau. bin ich eigentlich fertig. Ja.
Genau, und somit ist halt Regeneration, Ernährung ein ganz mhm. ein wichtiger Faktor, mhm. sei es jetzt Physiotherapie, sei es Massagen, mhm. Sei es aber auch die Beschäftigung mit dem nächsten Gegner, also diese ganze mhm. theoretische Arbeit. Und somit schaut der Tagesablauf für die Jungs am Anfang der Woche vor allem sehr, sehr, ja, sag ich mal, streng getaktet aus. Also das geht am Vormittag mit 9.30 Uhr eintreffen, dann 10 Uhr Trainingsbeginn der ersten Einheit. Dann gibt es die Möglichkeit eben eines Mittagessens bei einem der Essenspartner. Da ist die Mannschaft dann meistens auch schon beisammen. Dann gibt es eben eine kurze Regenerationsphase so zwischen 13.30, 14 Uhr bis 17 Uhr. Dann ist eh schon wieder jeder im Trainingszentrum. Mhm. Dann ist meistens Videoanalyse und dann ist schon das nächste Abendtraining. Und dann ist der Tag auch schon wieder vorbei. Also das ist gar nicht so, dass so viel Zeit übrig bleibt für andere Dinge und das ist auch gut so, weil der Sport ist ja sehr anstrengend, vor allem für den Körper. Somit muss man dann als Profispieler relativ schnell auch für sich selbst herausfinden, was ist der beste Weg für mich, um eben aktiv fit zu bleiben, um meinen Sport zu 100% auszuüben. Und ich glaube, das ist auch eine der Hürden, die viele junge Spieler am Anfang nicht schaffen, mhm. weil dieser Traumjob Profisport dann ein bisschen unterschätzt wird. und eben gar nicht darauf bedacht wird, dass sehr, sehr viel Videostudium, Gegnerstudium, ja, Regeneration, Ernährung, ja, dass das ein ganz ein wichtiger Part ist, um eben den nächsten Schritt in der Karriere machen zu können.
Ich glaube aber, weiterer ganz wichtiger Part, also wir haben Wolfgang Fasching schon in unserem Podcast gehabt oder Christian Putscher, den Ernährungswissenschaftler, ja, und es ist auch sehr viel immer im Spitzensport gegangen, um das mentale, um das positive Mindset überhaupt und um ein gutes Mindset. Was wird da gemacht bei euch in diese Richtung? Kriegen die da auch Unterstützung?
Wir hatten bis zur Covid-Zeit einen Mentaltrainer immer wieder an Bord. Das hat auch für den einen oder anderen Spieler sehr, sehr gut funktioniert. Wir sind da mittlerweile in den Bereich der individuellen Steuerung gegangen, sprich, man ist schnell draufgekommen, man kann trotzdem, obwohl es Teamsport ist, nicht jeden über denselben Kamm scheren. Das heißt, nicht jeder Spieler ist für dieselbe, sage ich jetzt einmal, sportpsychologische Betreuung empfangbar. Mhm. Das hat viele Hintergründe. Das ist ein persönlicher, das Persönlichkeitsprofil eines jeden Einzelnen, aber natürlich auch der Zugang zu diesen Dingen. Und das haben wir gelernt. Wir haben das immer in der Gruppe gemacht. Wir haben sehr, sehr viele Kleingruppengeschichten gemacht, dass das bei vielen Spielern eher negativ aufgefallen ist. Ja? Mhm. Die haben ihre eigenen Routinen gefunden und somit bieten wir das eigentlich nur mehr in individuellen Bereichen an. Also wenn ein Spieler auf das aktiv zukommt, haben wir natürlich unsere Möglichkeiten, das auszuschöpfen. Haben aber zum Beispiel so wie unser Kapitän Christian von Windel, der ein unfassbar positives Mindset hat, der sich selbst unfassbar stark mit diesem Thema beschäftigt und eben aufgrund der Medien etc., der Netzwerke, die sich die Spieler und Sportler über Jahre aufgebaut haben, hat da jeder auch dann so ein bisschen so seinen eigenen Guru, seinen eigenen Zugang zu diesen Dingen. Und wenn wir nicht merken, dass jetzt ein Spieler in die volle Persönlichkeitskrise als Sportler wohlgemerkt fällt, ja, greifen wir eigentlich sehr, sehr wenig ein. Aber wenn natürlich, sind wir da schon mit professionellem Personal zur Stelle. Genauso wie es jetzt unsere medizinische Abteilung bei physischen Problemen ist. Also das ist ganz wichtig, aber wir haben da schon sehr viel dazugelernt, das, wie gesagt, sehr individuell zu gestalten.
Mhm. Ja, finde ich gut. Ein weiterer großer Meilenstein ist jetzt europäischen bzw. dem deutschen Basketballern gelungen. Nicht nur, dass sie die USA, das Team der USA nach Hause geschickt haben. Die deutsche Nationalmannschaft hat sogar Serbien im Finale besiegt und ist jetzt amtierender Basketball-Weltmeister. Hast du mit dem Ergebnis gerechnet?
Es ist witzig, nachdem wir zwei deutsche Profis bei uns haben, mit dem Christian von Findl und mit dem Radi Kaysin, die selbst jahrelang in der ersten deutschen Bundesliga gespielt haben und sehr viele Verbindungen auch zu den diversen Nationalteamspielern haben. Und mein Assistent-Coach jahrelang in der deutschen Basketball-Bundesliga gearbeitet hat, haben wir natürlich einen sehr interessanten Bezug dazu gerechnet. Es war im Vorfeld des Turniers so, dass man schon gemerkt hat, die Mannschaft, die der Deutsche Basketballbund da an den Start schickt, ist sehr, sehr gut. Aber bei einer Weltmeisterschaft kann man eigentlich im Vorfeld fast nie sagen, was passiert. Man wusste, dass die USA jetzt nicht mit dem allerstärksten Team antreten wird, wie es ja teilweise bei vielen Sportarten jetzt wie Eishockey und Basketball dann der Fall ist, dass die zu solchen Turnieren nicht jetzt mit den absoluten NBA oder NHL Superstars anreisen. Das haben sie aber mittlerweile auch gelernt, dass sie dafür eigentlich immer die Rechnung präsentiert bekommen. Und das ist genau das, was vorher auch gefragt wurde. Der europäische Basketballsport hat sich unfassbar entwickelt in einer taktischen Hinsicht, die den Amerikanern weit überlegen ist. Und mittlerweile kann man auch athletisch gut mithalten. Und somit war klar während des Turniers, dass wahrscheinlich eine europäische Mannschaft sehr, sehr gute Karten haben wird. Und Deutschland hat sich dann einfach vom ersten Spiel an in einen wahren Rausch gespielt. Das Ganze hat aber schon ein Jahr zuvor begonnen bei der Europameisterschaft in Deutschland, wo es dann unter Anführungszeichen nur die Bronzemedaille wurde. Das Team hat sich einfach gefunden, hat tolle Spieler in ihren Reihen, einen ganz, ganz tollen Coach, der übrigens mal in Österreich bei den Oberwart Gunners als Head Coach tätig war. Mhm. Somit, das ist, glaube ich, passiert, weil wirklich in diese Generation unfassbar viel investiert wurde, aber schon vor 15 Jahren. Und die sind halt jetzt an ihrem Höhepunkt gekommen und haben sich verdientermaßen mit diesem Titel dann selbst ausgezeichnet. Und ich hoffe auch, obwohl Basketball in Deutschland eine sehr große Nummer ist, sehen sie sich selbst dort auch noch immer als Randsportart. Und ich bin gespannt, wie sich der Basketball durch diesen Titel und vor allem jetzt durch die kommenden Olympischen Spiele, wo sie mit einer ähnlichen, wenn nicht noch besseren Mannschaft auch antreten werden, wie sie sich da dann präsentieren und was das in dem Land auslösen wird. Und auf das bin ich sehr gespannt, weil wir ja doch ein direktes Nachbarland sind mit derselben Sprache, ob das auch bei uns den ein oder anderen Boom auslösen kann.
Wobei, ob die Euphorie überschwappt. Ja, das Stichwort Euphorie für den American Sport. Seit einigen Jahren haben sich ja die Huskies Wales, die Waleser Footballmannschaft, auch in die Herzen vieler neuer Fans gespielt. Warum denkst du, begeistert dieser Sport auch so enorm?
Ich glaube, weil es einfach, wie schon auch in unserem Vorgespräch ein bisschen gesagt, die amerikanischen Sportarten eines verbindet, sei es jetzt Basketball, Eishockey oder auch eben jetzt American Football oder Baseball, dass durch diese Schnelllebigkeit, durch diese Unterbrechungen natürlich sehr viel Entertainment geboten werden kann. Mhm. Und der Zuschauer, speziell beim Football, ist es so, das ist ja mehr passive als aktive Zeit. Es gibt ja, es ist ähnlich wie beim Tennis. Also es ist ja die Unterbrechung zwischen den Ballwechseln meistens länger als der Ballwechsel an sich. Und das ist ja beim American Football, dem Sport, dem ich ja auch sehr viel oder sehr stark zugewandt bin, weil es mich einfach sehr stark interessiert, ja ähnlich. Auch beim Basketball, du hast viele Auszeiten, du hast viele Unterbrechungen, wo natürlich ein toller Moderator, Cheerleader, DJ etc. schon sehr viel zu einer positiven Stimmung beitragen kann. Und so wie die Huskies das aufziehen, muss man ihnen ja nur gratulieren. Das ist ein Volksfest, das da 5 bis 6 Mal pro Saison stattfindet. Ja. Natürlich nicht vergleichbar mit uns, mit teilweise 25 Heimspielen. Mhm. Das ist dann wiederum ein anderer Apparat, aber das ist halt der Sport. Die haben einfach weniger Spiele. Aber wie das aufgezogen wird, verwundert mich nicht, warum das so ein großes Interesse mit sich bringt. Weil einfach die Sportart an sich sehr, sehr cool ist und gleichzeitig einfach das Rahmenprogramm stimmt. Und wenn das Hand in Hand geht, haben die Menschen dort eine gute Zeit, fühlen sich wohl. Und das ist auch das, was wir in der Halle immer versuchen zu suggerieren und zu vermitteln. Und wenn das gelingt, dann geht das eine ins andere über und dann gibt es halt eine Begeisterung, die für die Sportarten aber natürlich essentiell ist.
Dann wird es zum richtigen Happening. Jetzt vom Football wieder zurück zum Basketball. Mach mal kurz einen Blick noch abschließend in die Zukunft. Wie geht es jetzt mit dem Verein weiter? Was sind jetzt deine Erwartungen als Coach für die Saison 2023, 2024?
Wir sind aufgrund der Vorsaison natürlich schon mit einer gewissen Erwartungshaltung des Umfeldes gestartet. Uns ist es gelungen, das Budget stabil zu halten. Somit ist der Kader, den wir an den Start bringen, um nichts schwächer als letztes Jahr. Jetzt geht es einmal darum zu analysieren, die ersten Spiele, wie weit ist die Konkurrenz, was wird am Transfermarkt vielleicht noch passieren bei anderen Clubs. Wir haben uns meiner Meinung nach relativ gut aufgestellt. Viele Dinge können wir nicht kontrollieren, sei es Verletzungen, Krankheiten etc. Das haben wir eben vor 2 Jahren kennengelernt, wo wir eine tolle Mannschaft hatten, aber 3 wichtige Spieler während des Jahres mit langfristigen Verletzungen gänzlich ausgefallen sind. Das kann man da nicht kompensieren. Somit muss man da natürlich immer auch ein bisschen hoffen, dass man so unbeschadet wie möglich durch eine Saison kommt. Wir glauben, wir haben das Zeug, definitiv wieder unter den ersten 6 zu landen nach dem Grunddurchgang. Wenn uns das gelingt, uns für die sogenannte Top-6-Runde zu qualifizieren, dann wissen wir selbst aus dem letzten Jahr, dass die Karten völlig neu gemischt werden. Und dann geht es darum, die bestmögliche Ausgangslage für die Playoffs zu bekommen. Und wie gesagt, die Erfahrungen der letzten Saison zeigen uns, dass wir definitiv stärker werden über den Saisonverlauf. Das ist auch heuer wieder das Ziel, dass wir uns von Spiel zu Spiel entwickeln. Und natürlich wäre es wunderschön, wenn wir noch einmal ins Halbfinale kommen werden oder vielleicht den nächsten Schritt machen können. Aber wie gesagt, wir spielen gegen 11 weitere Konkurrenten, die auch nicht in der Nase bohren. Und somit ist das vieles, wünscht dir was, aber wir wissen trotzdem, dass wir mit sehr viel harter Arbeit sehr weit kommen können. Und wir haben uns selbst gesagt, wir wollen den Erfolg des letzten Jahres bestätigen, aber nicht nur jetzt, weil wir uns den Druck machen wollen, sondern weil das für uns alle im Verein eine wunderschöne Auszeichnung wäre, zu sagen, okay, wir können da wirklich noch einmal ganz vorne angreifen und vielleicht die ganz Großen aus Gmunden und aus Wien ärgern. Wenn uns das gelingt, wären wir schon sehr froh. Was dann genau dabei rausschauen wird, werden wir sehen.
Du hast jetzt die Vereine schon angesprochen. 11 Vereine, welche sind da dabei? Können wir es vielleicht noch schnell aufzählen?
Also von, sage ich mal, von unten derzeit jetzt begonnen ist es Fürstenfeld, Eisenstadt, die Wiener DC Timberwolves, das ist ein Verein aus Wien, dann Dreiskirchen, eben das Umland Baden bei Wien in der Richtung, dann Graz, St. Pölten, Klosterneuburg, Gmunden, Wien, Oberbad und wir als 12. Team. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen vergessen.
Ein oder zwei hast vergessen, glaube ich. Macht nichts.
Es soll passieren. Wir werden sicher irgendwann einmal dagegen spielen.
Man kann sich nicht alle merken. Genau, am besten man verfolgt es auf der Homepage oder kommt in die Halle, dann sieht man sie. Bist du zufrieden mit dem Kader? Hast du vielleicht ein paar Namen, die du nennen möchtest?
Nein, das mache ich nie. Weder im Positiven noch im Negativen. Aber ich bin natürlich sehr zufrieden, weil wir haben ihn ja selbst zusammengestellt. Mhm. Also das ist natürlich, und wie ich vorher bei der Frage gesagt habe, es ist ja nicht nur die spielerische Performance. Mhm. Das ist vielleicht für den Zuschauer am Anfang immer sehr skurril, wenn man sich denkt, wen haben die da jetzt geholt? Warum macht er jetzt nicht gleich im ersten Spiel 30 Punkte? Sondern es geht ja um den Charakter des Spielers. Ist er so weit, dass er sich im Dienste der Mannschaft dennoch individuell entwickeln kann, um der Mannschaft am Ende des Jahres, am Ende der Saison weiterzuhelfen, um den nächsten Schritt zu machen. Und ich glaube, da haben wir zu 90% einen sehr, sehr guten Job gemacht, weil die 10%, die Perfektion gibt es nicht. Nein, du wirst immer den einen oder anderen Rückschritt erleiden, du wirst immer den einen oder anderen, eben wie vorher gesagt, Verletzungsteufel einmal in der Mannschaft haben. Aber mit dem Grundkonstrukt der Mannschaft bin ich heuer sehr zufrieden. Ich sage das auch immer dazu, ohne Erwartungen zu schüren. Mir gefällt es fast besser wie in der letzten Saison. Und das ist schon sehr, sehr schwierig, weil da hatten wir sowohl charakterlich als auch spielerisch wirklich eine einwandfreie Truppe.
Super, wir freuen uns auf die Saison. Abschließend machen wir jetzt noch einen kleinen Wordrap. Das heißt, kurze Fragen, kurze Antworten. Als Kind hatte ich folgenden Berufswunsch.
Feuerwehrmann.
Derzeit lese ich.
Karl May, der Schut.
Schön. Was bringt mich zum Nachdenken?
Vieles, aber meistens Niederlagen.
Mhm. Persönliche Ziele?
Weiterhin ein genauso tolles Familienleben zu haben wie jetzt und weiterhin auch für meine Familie sorgen zu können.
Sehr schön. Große Dankbarkeit. Herzlichen Dank auch von meiner Seite, Sebastian Wase, für dieses äußerst interessante und kurzweilige Gespräch. Weiterhin natürlich auch alles Gute für die kommende Saison. Wir werden es natürlich mitverfolgen und wir drücken natürlich ganz fest die Daumen.
Vielen Dank. Ich sage danke für die Einladung.
Sehr gerne. Ja, in unserer nächsten Folge freue ich mich dann auf den nächsten Gast zum Jahresabschluss, auf Direktor Günther Stadelberger. Und bis dahin wünschen wir Ihnen eine schöne Zeit. Genießen Sie die Vorweihnachtszeit und wir hören uns. Wir Bankgeflüster. Der Podcast. Der Raiffeisen Bank Wels.